Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtigen Christus. Vor 3 Tagen, am 18. Januar, hatten wir das Fest der Stuhlfeier Petri zu Rom. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, wir haben auch die Stuhlfeier Petri in Antiochien. Und gemeint ist damit, da wird den historischen Ereignissen wird da gefolgt. Das heißt eben, Petrus auf seinen Missionsreisen, wie jeder Apostel seinen Bereich zugewiesen bekommen hat. Sie haben es untereinander aufgeteilt. Und Petrus ist dann zuerst auch nach Antiochien gekommen, hat das Wort Gottes dort verkündet. Er hat für die Errichtung sozusagen eines Bischofsstuhles gesorgt. Er hat für seine Nachfolge gesorgt, hat dort auch Priester und Bischöfe geweiht, ist dann weitergegangen auf seinen Missionsreisen, ist bis nach Rom gekommen. Und dieses Ereignisses gedenkt die Kirche am 18. Januar, Petri Stuhlfeier zu Rom. Und um Ihnen den Gedanken vorzulegen, möchte ich jetzt einfach einen Abschnitt lesen aus dem Breviergebet, welches wir am 18. Januar alle lesen oder beten, wir Priester. Und da wird eigentlich der Gedanke, worauf ich hinaus will, auch deutlich formuliert und zum Ausdruck gebracht. Und der heilige Papst Leo der Große, der Autor dieses Textes ist, er beschreibt jetzt eben das Wirken des Apostels Petrus in Rom und dessen Bedeutung. Hier in Rom, schreibt der Papst Leo, mussten die Ansichten der Philosophen widerlegt werden, die eitle Erdenweisheit vernichtet werden, der Götzenkult ausgerottet werden. Und alle wahnwitzigen Opfer mussten abgeschafft werden. Im blinden Aberglauben hatte man hier alles zusammengetragen, was nur irgendwie von irgendeiner falschen Religion eingeführt worden war. Heiliger Apostel Petrus, ganz furchtlos kamst du in diese Stadt. Während dein heiliger Mitapostel Paulus noch am Werke war, andere Christengemeinden zu gründen, begabst du dich in diesen Wald voll wilder Tiere, tratst du mannhaft in diesen abgrundtiefen Ozean, mutiger wie damals, als du wandeltest auf dem Meere. Die Völker hattest du schon belehrt, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen waren. Auch die Gemeinde von Antiochia, in der zum ersten Mal der Ehrenname Christen aufkam, hattest du schon gegründet. Ebenso hattest du in Pontus, in Galatien, Kappadokien und Asien und in ganz Bithynien die Lehren und Vorschriften des Evangeliums verkündet. Jetzt aber trägst du, ohne zu zweifeln, an der Vollendung deines Werkes vollbewusst, welcher Lebensdauer dir noch beschieden sei, das Siegeszeichen des Kreuzes Christi in die Hauptstadt der Römer. Nach Gottes wohlweisem Rat ging Ehre dir und Macht, aber auch ruhmreiches Leid dahin voraus. Der Gedanke, wie Sie ja auch selbst verstehen, besteht darin, ja, Rom war die Hauptstadt des Imperiums. Und da sind eben alle Geistesströmungen auch zusammengekommen. Wie in einer Metropole, die abhängigen Provinzen ihre Gesandten schicken, damit sie im Zentrum vertreten sind. So ist bei uns ja auch jedes Bundesland in Berlin vertreten, der Hauptstadt der Republik. So gab es eben da in Rom alles, von allen Ecken des römischen Imperiums. Auch alle Religionen. Alle Philosophien, alle Denkströmungen waren die alle vertreten. Stichwort das Pantheon, der Tempel aller Religionen, wo jeder reingehen konnte und seinen Dienst da verrichten konnte, an seinen Götzen Opfer darbringen konnte, Bezeichnenderweise gab es da niemals einen christlichen Altar in diesem Götzentempel Pantheon. Und so kam alles nach Rom. In Rom wurden die Entscheidungen getroffen, der Kaiser, der Senat. Da hat man eben das ganze Reich regiert. Man hat es regiert, da wurden auch die Christenverfolgungen beschlossen. Und man hat dann eben Befehle gegeben, sie durchzuführen. Und da in den Rachen des Löwen geht der Apostel Petrus, der vom Herrn eben, der gewissermaßen das Sprachrohr der Apostel war, der viele eben Aufträge erhalten hat, für die Apostel an seine Person gerichtet und der eigentlich der Fürstenapostel geworden ist, dem die Verheißung gegeben worden sind, zu binden und zu lösen. Und er, dieser Petrus, sagt Leo der Große, ist sozusagen in den Rachen des Löwen ganz bewusst hingegangen, um da von innen heraus das zu vernichten, zu zerstören, um Heilung herbeizuführen. Wenn eben im Zentrum, an der Wurzel, angepackt wird, dann erst gibt es auch berechtigte Hoffnung, dass das Ganze positiv einen Ausgang finden kann, weil man sozusagen von innen heraus die Wurzel zieht des Übels und eben da auch den gesunden Baum des Heiles hineinpflanzen kann. Und so ist ja Rom auch schlussendlich umgewandelt worden. Rom ist dann zuerst formal christlich geworden unter Konstantin dem Großen, aber mit der Zeit auch tatsächlich real hat die Bevölkerung mehr und mehr das Christentum angenommen. Und Rom ist dann zum Apostelsitz geworden. Petrus und Paulus haben ihr Leben hingegeben in Rom, in dieser Stadt. Aber dadurch ist eben auch eigentlich fast gar kein Zufall, dass der Papstsitz, der erste unter den Aposteln, Apostel Petrus, dass er eben seinen Sitz in Rom gestiftet hat. Die Stuhlfeier Petri, der Vatikan, wir wissen ja, das Zentrum der katholischen Kirche, ausgerechnet in Rom, weil dieser Prozess damals tatsächlich stattgefunden hat, dass man sozusagen das Übel ausgeräuchert hat in der Brutstätte. Und wie viele Heidentempel sind dann christliche katholische Kirchen geworden? Das war ein sichtbares Zeichen, dass eben der Name Christi all diese Irrtümer, all diese Fehlrichtungen, all diese falschen Religionen, Philosophien, Lebensanschauungen und so weiter geheilt hat. Im Namen Christi ist da eben ein Umkehr, hat da stattgefunden. Und Rom ist für viele Jahrhunderte sozusagen der Inbegriff der Kirche geworden. Wir sprechen nicht von der heutigen Zeit, aber von der geschichtlichen Dimension. Von Rom aus wurden zahlreiche Missionare in die Welt geschickt. Von Rom aus, in Rom wurde der Glaube kanonisiert, dogmatisiert teilweise. Rom ist eben der Sitz der Apostelfürsten Petrus und Paulus geworden. Und wir sehen eben diesen Prozess des Umsturzes und Papst Leo deutet das schon an. Er war ja auch in Rom, hat seinen Sitz gehabt. Als der Bischof der Diözese Rom ist er dann der Papst der Gesamtkirche geworden und gewesen. Und hier sehen wir, er deutet das an. Er begab sich nicht zufällig da hinein, weil eben im Namen Jesu das Heil dann auch der ganzen Welt beschieden worden ist. Nicht nur, weil es in Rom vertreten war, der Glaube. Die Aposteln haben ja alle eine gleichwertige Leistung erbracht, haben ja alle an verschiedenen Ecken des römischen Imperiums damals gepredigt und das Heil verbreitet, Sakramente eingesetzt, Priester, Bischöfe eingesetzt und so weiter, damit die ganze Mission weitergehen konnte, die Mission der Kirche. Aber die Apostelfürsten Petrus und Paulus, sie haben in Rom ihr Blut vergossen. Und auf diese Weise ist das auch ein ganz spezieller Platz. Es ist auch nach Jerusalem die historische Quelle des Christentums ist Jerusalem und Rom. Das sind die zwei großen Zentren der Christenheit geworden. Und das ist einfach historisch eine Tatsache. Aber das hat natürlich auch Bedeutung für uns. Und wir sehen auch, ich möchte das nur so am Rande anklingen, die Kirche ist auch auf dieser, gerade auf dieser Ebene, eine Heilanstalt, ein Krankenhaus, wo alle Kranken hingehen, um Heil zu erlangen. Das ist ein sehr schönes Bild, die Kirche als eine Heilanstalt darzustellen. Das heißt, wie damals alle, egal welchem Irrtum die erlegen waren, die Menschen, die haben im Namen Christi das Heil erlangt. Sie sind von ihren geistigen Krankheiten geheilt worden. Und sie sind eben im Christentum, im wahren Christentum, im Katholizismus, haben sie sozusagen die Verfestigung in Jesus Christus erfahren. Und das hat alles beseitigt, was bei ihnen vorher vorhanden gewesen ist. Ja, der eine war ein Jude, hat sich bekehrt. Vor Jesus Christus gab es ja keine Christen, ist doch evident, weiß ja jeder. Aber eben die einen waren Juden, die einen waren Heiden, Heiden eben Anhänger der römischen Götter. Dann gab es eben die Griechen, also die haben ihrem Zeus und ihrem Apollo, Apollo ist ja glaube ich römisch, haben ja dem gefrönt und da Opfer dargebracht. Dann kamen aus verschiedenen Völkern die Menschen, die Ägypter hatten ihre Sonne angebetet oder was auch immer. Also aber sie sind alle geeint worden im Namen Christi. Durch das Blut Christi haben alle das Heil erlangt, weil Christus es für uns verdient hat. Aber sie haben sich Christus angeschlossen, sie sind reingewaschen worden von allen Irrtümern, allem Fehlverhalten vorher, weil sie eben innerlich in sich gegangen sind und die abgrundtiefe Reue nicht nur als einmaligen Akt, sondern als eine ganzheitliche Haltung gelebt haben. Und so hat Christus alle ihre Leiden, alle die Wunden ihrer Seelen ihnen vergeben, hat das Salböl, das Heilmittel ihnen gegeben, in der Taufe, in den anderen Sakramenten, sich ihnen mitgeteilt und so kehrte um eben ein doch nicht unbeträchtlicher Teil in der damaligen sogenannten Zivilisation. Das muss man einfach historisch festhalten und fixieren. Aber das bedeutet dann natürlich auch für uns zu allen Zeiten und auch heute ganz genauso. Wir sind ja auch alle mit Unvermögen, mit Krankheiten verschiedenster Art behaftet. Derweil verstehen Sie, meine ich, nicht in erster Linie die körperlichen Krankheiten. Aber eben bei denen darf man ja auch um Heilung bitten, selbstverständlich. Aber vor allem die Wunden unserer Seelen. Wir haben alle Unzulänglichkeiten, wir haben alle falschen Neigungen. Wir leiden unter der Erbsünde, unter ihren Folgen, besser gesagt, auch wenn sie uns vergeben worden ist. Wir bekommen auf diese Weise Gelegenheit, Buße zu tun und das wieder gut zu machen, was wir durch unsere Schuld an Schaden angerichtet haben. Und so kommen wir alle, jeder aus verschiedener Ecke. Viele von uns sind seit der Kindheit im Glauben erzogen worden. Gott sei es gedankt, es sei gedankt unseren Eltern und Großeltern. Aber auch unter uns gibt es, grundsätzlich unter uns, gibt es Menschen, die einen sind aus dem Protestantismus uns gekommen. Ja, auch Christentum, aber nicht das Echte, das Authentische. Die anderen sind, es gibt auch Moslems und es gibt auch Juden, die sich bekehrt haben. Und sie sind alle, und man muss das wirklich so sehen, sie sind alle in Christus geheilt worden und geeinigt worden. Wir sind alle Patienten im selben Krankenhaus. Aber Christus entlässt uns geheilt, aber dann spüren wir wieder eben ein Virus, eine Erkältung, gehen wieder hin. Das ist die Beichte, das ist die Kommunion, das ist das geistliche Leben. Wir bedürfen immer wieder dieser Heilung, jeden Tag von neuem. Deswegen bitten wir inständig, erbarme dich, mein Herr. Steh mir bei und an die Heiligen, wenn du uns bittet für uns, weil wir eben die Hilfe und der Gnade Gottes, die brauchen. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch diese Sicht der Dinge uns aneignen und in uns verstärken lassen. Das bedeutet auch, wie ich eben ein armseliger Patient bin, dauerhaft. Auch wenn ich mich wohlfühle, muss ich Acht geben. Gerade die, die anfällig sind, zum Beispiel für Erkältungskrankheiten. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich fühle mich wohl, aber ich weiß, in einer Stunde kann ich mir eine Erkältung holen. Man ist immer auf der Hut. Und das ist gut so, wenn man sich dessen bewusst ist. Ich muss geistig immer auf der Hut sein, sagte Jesus. Wer zu stehen wähnt, schaut zu, dass er nicht falle. Von daher eben diese Grundhaltung der Demut und des Bewusstseins, ich bin angewiesen auf unseren göttlichen Arzt, der aber wirklich die Wunden meiner Seele heilen will. Ich muss mich nur zu ihm begeben und entsprechend bitten. Und so ist es eben auch sehr wichtig in heutigen Zeiten, dass wir in den anderen ebenbürtige Patienten sehen, dass wir eben, wenn wir auch mal jetzt geheilt sein sollten, dass wir nicht auf die anderen herabschauen. Und diese Gefahr gibt es ja auch in der Christenheit. Die nehmen wir doch wahr. Ich habe mal in einem Buch gelesen, da hat ein Priester gesagt, bei ihm in der Gemeinde, da hat jemand da eben gebrochenen Lebenswandel gehabt, hat mal einen Fehler begangen, hat einen Bruch gehabt in seinem Glaubensleben, ist ein bisschen abgekommen, hat eine schwere Schuld auf sich geladen, kehrte um, kehrte zurück. Die anderen haben mit Verachtung auf diesen ehemaligen Sünder geschaut. Aber der ist doch auch im Blute Christi geheilt worden. Der hat vielleicht sogar noch eine größere Leistung erbracht, weil er sich aufrappeln musste und wieder aus dem Loch herauskommen musste. Da haben eigentlich die Hochnäsigen, die Arroganten eigentlich fast eine schwerere Schuld danach auf sich geladen, weil sie sich zu Richtern aufgespielt haben. Das muss man sich doch vorstellen. Nein, nein, egal wer was vorher gewesen ist und welchen Weg er durchgemacht hat. Wenn er hier an der Kommunionbank neben mir kniet, dann ist das auch mein Bruder und meine Schwester in Jesus Christus. Mag das ein Jude, ein Grieche, also ein Heide sein, mag das ein Mohammedaner ehemaliger gewesen oder einer Kommunist gewesen. Ja, manch einer, der war Mitglied der kommunistischen Partei im Ostblock. Ja, und? Das war mal vorbei. Die anderen waren Spitzel beim KGB. Na und? Wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Dann Christus heilt alle Krankheiten. Das ist wichtig. Das müssen wir uns eintrichtern. Dass wir nicht dann hinkommen und sagen, der hat mal vor 20 Jahren dieses Buch gelesen. Böse, böse, böse. Hat's mal gelesen. Aber wenn dieses Buch ihn nicht daran gehindert hat, zu Christus zu kommen, mit welcher Frechheit kritisierst du das? Sage dank Gott, dass der auch zu Christus gekommen ist. Der hat mal diese Philosophie studiert. Ja und, wenn sie ihn entweder zum Glauben geführt hat oder den Glauben unterstützt hat oder den Glauben nicht verhindert hat, dann egal was mal gewesen ist, was ist er jetzt? Er ist bei Jesus Christus angekommen. Und Schluss, aus, das ist das Entscheidendste, dass wir jede Wettbewerb da, den Wettbewerb der persönlichen Eitelkeiten ausschließen und sagen, nein, darf kein Raum haben in der Kirche. Es ist eine Heilanstalt. Ich bin auch ein Patient. Und wenn es dem anderen Patienten besser geht, auch wunderbar, man freut sich für den anderen, der entlassen wird. Wie wäre es, wenn wir im Krankenhaus liegen würden, sagen würden, bei mir dauert der Heilungsprozess ein bisschen länger, bei dem ging es schneller, der darf nach Hause. Darf ich auf ihn böse sein? Darf ich sauer sein? Ich muss mich freuen, dass der genesen ist und entlassen wird aus dem Krankenhaus. Aber das ist es eben. In Jesus Christus ist Heil. Und dieser Monat ist ja in gewisser Weise auch der Verehrung des Namens Jesu geweiht. Wir haben ja gleich zum Monatsbeginn das wunderbare Fest des Namens Jesu gehabt. Gleich am 1. Januar, Beschneidung des Herrn, da wurde dem Herrn der Name Jesus gegeben. Und Jesus, Der Name Jesu bedeutet, Gott ist heil. Gott ist heil. Und das sollten wir uns verinnerlichen. In Jesus Christus finden wir das Heil. Und vor allem nicht nur mechanisch, theoretisch, formell, sondern eben, ich leide, ich habe Probleme. Ja, ich gehe zur Beichte, ich versuche mich zu bessern, vielleicht bessere ich mich tatsächlich, aber wenigstens habe ich den ehrlichen Willen, darauf kommt es an in allerersten Linie. Ja, ich mache wieder Fehler, dann bin ich dankbar, wenn meine Mitpatienten für mich beten und mir Genesung wünschen. So wünsche ich auch Ihnen die Genesung, damit wir dann mit gemeinsamen Kräften eben den heiligen Namen Jesu preisen dürfen. Und manchmal, wenn es wirklich, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden sollten, wenn Anfechtung, Probleme, Belastung sehr groß sein sollte, man findet keine Kraft so richtig zum Gebet, verrichten wir nur ein Gebet. Jesus. Sprechen wir aus den heiligsten Namen Jesu Christi. Jesus. Ein Wort, Jesus, Gott ist heil. Und er heilt dann langsam nach seinem göttlichen Ratschluss die Wunden meiner Seele. Darauf vertrauen wir fest und hoffen das. Und das haben wir schon so oft erfahren dürfen in unserem Leben. Von daher eben, Jesus ist das Heil. Und wenn wir auch anderen Menschen begegnen, das ist auch eine kluge, eine richtige Methode oder eine Grundhaltung. Manchmal ist es ja so, die Gefahr ist einfach gegeben. Jeder kennt es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Da hat jemand einen Fehler begangen, eine schwere Sünde sogar begangen, grobes Unrecht begangen. Wir regen uns zum Teil ja auch auf. Zum Teil ist es ja auch berechtigt. Wir müssen Unmut empfinden über das Unrecht selbst. Aber wir dehnen das über den Menschen aus. Aber stattdessen sollten wir vielleicht auch mal für ihn kurz, auch wenn nur in Gedanken, beten, dass der umkehren möge. Und einem Menschen, der Fehler begangen hat, brechen wir mit ihm nicht alles. Sagen wir nicht verdorben, kaputt, schlimm, Götzendiener und so weiter. Sondern versuchen wir, Bohn soll der Modus sofort eingeschaltet werden. Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm Brücken bauen, damit er vielleicht wieder zurückkehren könne? Das ist immer ein vernünftigerer Weg, statt eben sich zum Richter aufzuspielen. Ich bin ja der Gerechte. Das ist ja ein Böse. Egal was da war. Gott ist der Richter. Gott ist der Arzt. Und Gott ist der, der für uns das Heil gewonnen hat durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz. Und ihm wollen wir jetzt auch in dieser heiligen Messe die Ehre geben, damit auch möglichst alle Menschen ihren göttlichen Arzt erkennen mögen und sich dann in die Heilanstalt, in die Kirche begeben, um von allen Irrtümern, von allen Fehlverhalten, von allen Leidenschaften doch nachhaltig geheilt zu werden, damit wir dann schon hier auf Erden in den Lobpreis der Engel einstimmen, die eben auch diesen wunderbaren Gesang ohne Ende praktizieren. Heilig, heilig, heilig. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.